Das aktuelle Börsengeschehen. Heiko Thieme spricht im Klartext. Macht komplizierte Zusammenhänge für jedermann verständlich.
Heiko Thieme, globale Anlagestratege.
Hallo Heiko, willkommen im Club. Andi Groß hier, die Stimme von Börsenradio. Heiko, gute Nachricht. Ich bin heute Nacht fertig geworden mit dem ersten Korrekturlesen deines Buches. Andreas Scholz und Peter Heinrich haben da ganze Arbeit geleistet und haben aus über 100 Stunden Interviews mit dir ein wunderbares Werk gezaubert, das durchaus das Zeug zum Bestseller hat. Es ist kein dröges Lehrstück über die Börse, kauf dies, kauf das, sondern der Anlagestratege Heiko Thieme äußerst unterhaltsam auf 250 Seiten gepackt zwischen zwei Buchdeckel. Du liest dich ja derzeit gewissermaßen auch selber Korrektur. Bist du einigermaßen zufrieden mit deinem Porträt?
Ich bin eigentlich, liest sich flüssig, zumal es ja, wie gesagt, Andreas Scholz ist für den Druck, wenn man so für das geschriebene Wort verantwortlich. Ich bin für das gesprochene Wort verantwortlich. Ich glaube, das lässt sich jetzt noch mit einigen Korrekturen dann durchaus hoffentlich im dritten Quartal dann auch allgemein präsentieren. Das ist die Idee dabei, nicht wahr? Aber für mich war es mal wichtig, dass du es liest. Du hast ja journalistischen Erfahrungssatz auch und hast auch eine gute Kritik auch dabei. Und wenn du mir sagst, das ist schlüssig, denn das Entscheidende ist ja bei einem Buch für mich, die Grundaussage ist wichtig. Einmal, wenn man sagt, zeitlos investieren, das ist das Thema. Das heißt, es ist, letztlich ist die Politik, das, was wir aus der Wirtschaft hören, alles Geräusch, denn letztlich ist die entscheidende Frage, wie kann ich erfolgreich ohne große, sagen wir, Querbewegungen und akrobatischen Verdrehungen mich an der Börse erfolgreich bewegen. Wie kann ich die ganzen Untertöne ausschalten und sagen, worauf kommt es an? Und das ist für mich wichtig gewesen, wie du es eigentlich von deiner Seite siehst. Und dein Urteil war für mich schon mal beruhigend, dass man sagen kann, nee, das liest sich, da gibt es die eine oder andere Sache, die man noch vielleicht verfeinern kann. Aber es sollte in den nächsten Tagen und Wochen dann tatsächlich in den Druck kommen.
Aber mal zurück zum Thema Geld. Ich hatte dich ja gefragt, wo kommt's Geld her, was jetzt in Deutschland oder in Europa investiert wird? Das sind die Amerikaner. Die haben jetzt da Chancen gesehen, Chancen, die sie im eigenen Land nicht sehen. Da hatte ich dich gefragt, ja, kann sowas auch ganz schnell wieder vorbei sein? Da hast du gesagt, Moment, da müssen wir zumindest, so hatte ich dich verstanden, warten, bis der Mieter vom Weißen Haus wieder raus ist. Frage, wer kommt dann als nächstes? Aber wie stelle ich mich denn jetzt strategisch auf? Wie richte ich mich aus? Gehe ich als Anleger den Weg des Homebuyers und sage, ja, ich bleib in Europa, ich bleib in Deutschland? Habe ich da nicht die Gefahr, die USA aus dem Auge zu verlieren? Gut, wenn man sich jetzt den Stand anguckt beim Dow Jones, da ist in den ersten 5 Monaten gar nichts passiert.
Das ist wenig passiert, das ist richtig. Aber wenn man sich mal den Standard Poor's 500 Index anschaut, ist da auch wenig passiert. Da haben wir jetzt so ein quasi Plus-Minus-Null-Ergebnis, nicht wahr? Jetzt kommt aber das Entscheidende aus europäischer Sicht. Das sind so die Berichte, die ich jetzt und Fragen, die ich kriege, wenn ich auf Instagram berichte, der S&P 500 ist ausgeglichen. Dann sagen die Leute, was heißt hier ausgeglichen? Ich habe ein Minus von 14%. Ja, was kommt denn da hinzu? Da kommt das Thema, was ich seit Jahren bespreche und immer wieder sage, der Dollar ist überbewertet. Jetzt ist der Dollar immer noch überbewertet, nicht mehr so stark, wie er war. Bei 1:1, einem Euro zu einem Dollar, ist der Dollar ungefähr 25% überbewertet, mindestens. Also 1,25 wäre ein Euro zu 1,25 Dollar, ein Euro, 1,25 wäre die richtige Bewertung bis hin zu 1,35. Das ist nicht meine Analyse, sondern die Analyse von den Zentralbanken. Und zwar wird der Warenkorb genommen. Der Warenkorb, sagen wir, von New York, verglichen mit dem Warenkorb in Frankfurt, nicht? Oder man kann den Warenkorb von Chicago vergleichen mit dem Warenkorb von Hamburg und so weiter. Und dann kriegt man ganz klare, sachliche Aussagen. Und Amerika hatte eine sehr starke, überbewertete Währung. Wenn ich mal einen Sprung machen, Spagat machen kann, der genauso interessant sein könnte, ist die Schweiz. Die Schweiz ist ein Land der Stabilität, aber die hat eine Währung, die in meinen Augen total überbewertet ist. Das sieht man
nicht nur, in deinen Augen, das merkt man ja im Grunde genommen auch. Man kann sich als Tourist überhaupt es leisten, in die Schweiz zu fahren, was für die Schweizer Tourismusindustrie ein Riesenproblem ist. Wir sprechen ja da regelmäßig mit Moimir Linker, der sagt, Gottes Willen, ja, genau. da muss was getan werden. Und ganz aktuell heute Morgen haben wir auch entsprechende Informationen aus der Schweiz bekommen. Inflation ist dort nicht mehr existent. Oder sie ist schon noch existent, aber hat ein Minuszeichen davor. Also die Preise dort sinken. Und was bei uns die EZB ist, da die Schweizerische Nationalbank, die SNB, die wird auch demnächst die Zinsen senken auf null. Also das ist im Prinzip gar keine Frage, ob sie das machen. Die Frage ist, was passiert denn dann? ob die diesen schmerzhaften Weg gehen und unbeliebten Weg tatsächlich Negativzinsen wieder einzuführen.
Ja, aber auch richtig, das ist eine Frage. Negativzinsen halte ich nach wie vor für eine falsche Politik. Es ist eine Politik der absoluten Notwehr, wenn man so will. Wenn man sagt, ich möchte mich dagegen wehren, dass Leute meine Währung kaufen. Ich verlange also einen Strafzins, das ist ja ein negativer Zins, wenn man so will. Aber natürlich angenehm für den Schweizer selber, der sagt, oder die Schweizer Regierung auch, die sagt, ich kann mir Geld borgen aus dem Ausland, ich muss dafür nichts bezahlen. Ich kriege dafür bezahlt. Was ja bei mir auch die Empfehlung war in den zur Griechenland-Krise, nicht wahr, als wir dann die negativen Zinsen in Europa hatten, das hatte ich auch empfohlen, nicht wahr, Schäuble, Frau Merkel, bitte, Frau Bundeskanzlerin, machen Sie eine Anleihe von nicht einer Milliarde, sondern von einer Billion. Das war meine ganz simple Sache, kann man im Fernsehen nachschauen, die Empfehlung, die ich gebracht habe, und gesagt habe mit der Begründung, es kostet doch nichts. Und dann sagte meine Freundin in der Finanzwelt, wie können wir uns denn noch verschulden? Das ist so ein Wahnsinn. Ich sage, das ist keine Verschuldung, das ist eine Entschuldung. Wenn ich einen negativen Zins habe und borge mir Geld auf diesem negativen Zins, dann heißt, ich entschulde mich. Das verstehen die meisten Leute immer noch nicht. Ich weiß nicht, warum das einfach denkt. Wenn ich jetzt hingehe und zum Bank sage, ich möchte gerne einen Kredit haben von 1 Milliarde. Wie gesagt, wunderbar, wir kriegen einen negativen Zins von 1%. Da soll jeder mal sich überrechnen, was heißt das? Sie kriegen einen Negativzins von 1%, also wenn ich 1 Milliarde mir borge, kriege ich jedes Jahr bei 1% 10 Millionen bezahlt. Und wenn ich diese 1 Milliarde im Tresor lasse, also nicht anfasse, gar nicht investiere, kein Risiko eingehe, sie liegt einfach da, kriege ich jedes Jahr für dieses Privileg, wenn ich jetzt einen solchen Kredit aufnehme für 10 Jahre, ich würde sagen, am besten wäre es, wenn man es auf Lebenszeit machen würde, aber wenn ich 10 Jahre mache, kriege ich 10 Jahre lang 10 Millionen überwiesen.
Es gibt da noch ganz andere Handelshemmnisse, wie zum Beispiel das ein oder andere Embargo, und damit bin ich gedanklich beim Krieg Russland gegen die Ukraine. Und die jüngste Entwicklung, die Ukraine macht einen Coup gegen Russland, muss man sagen, legt deren Luftwaffe lahm mit Tausenden von Drohnen, konzertierte Aktionen, 3, 4 Flughäfen haben wir gleichzeitig angegriffen. Ist das ein Coup? Ist das Pearl Harbor? Wie auch immer, das hat das Zeug zur kriegsentscheidenden Wende, oder?
Es ist für mich, ich wünschte, ich könnte so weit gehen, wie du sagst, denn für mich ist Russland also nicht Russland, sondern ein Mann, Putin, nicht, den ich als Hitler von Russland bezeichne.
Also nach Russland kannst du auch nicht mehr einreisen. Ja.
Das sowieso nicht mehr. Das ist echt, diese Zeiten sind vorbei. Aber die Sache ist,
es wird ziemlich eng auf der Welt, Heiko. Ne?
Es wird eng. Ich bin zum Schluss gefangen im großartigen Europa und ich habe eine ideale Vision für Europa. Nein, die Seite ist die, dass wir die Ukraine, das muss man bewundernd sagen, wenn man die, sofern ich die Faktenlage richtig einschätze, das ist ja nicht, dass sie mit den Drohnen da überall hingeflogen sind, sondern sie haben ja die Sachen teilweise im Untergrund nach Russland geschafft, logistisch gesehen, und sind dann aus der Nähe heraus zum Angriff gekommen. Das heißt, sie haben es geschafft, Russland zu unterwandern und sind dann in der Nähe der Flughäfen gewesen, wo die Drohnen dann die Angriffe vorgenommen haben. Sie hat es von der Ukraine wohl, soweit ich das gehört habe, nicht geschafft. Das ist ja tausende von Kilometern nach Sibirien zu fliegen. Das ist fast unmöglich, nicht mit einer normalen Drohne dahin zu kommen. Also die haben etwas geschaffen, was sie 1,5 Jahre vorbereitet haben. Und die Ukrainer haben einen langen Atem und da kann nur eines wichtige Schlussfolgerung aus, jetzt von der Praxis her gesehen, machen. Ich hoffe, dass das Merz auch als Bundeskanzler sieht und er scheint das auch so zu sehen. Wir müssen den Ukrainern geben, was sie wollen, sofern wir es liefern können. Und was sie damit machen, müssen wir den Ukrainern überlassen. Denn was wir bisher gemacht haben, das war ein kapitaler Fehler, zu sagen, wir geben euch ein paar Gewehre oder Flitzebogen. Wir hatten ja nicht das neueste Gerät, den erst gegeben. Das hieß ja
Helme hatten wir ihnen gegeben.
Helme, wir sind ja mit 5000 Helmen an. Das war ja schon ganz großartig. Mhm. Also wenn man das mal aufarbeitet, muss man sagen, wie wenig wir denen geliefert haben. In einem Satz, ich bin ja dann jemand, der auch ganz gerne die Dinge zusammenfasst. Zu wenig, zu spät. Das war ist die Quintessenz, die wir gesehen haben in der Ukraine. Immer wieder mit der Angst, oh, die haben ja atomare Waffen. Ja, mein Gott, nochmal, man muss da die Schlussfolgerung ziehen. Das ist ein Bluff, nicht wahr? Und selten wollen sich Leute selbst umbringen. Und Putin hätte sich sehr ungern selbst umgebracht. Und wenn er den atomaren Krieg gebracht hätte, dann wäre seine Existenz nicht nur gefährdet, sondern auch beendet gewesen. Und das war für mich der Grund zu sagen, es kommt zu keinem atomaren Krieg. Die Drohnen kann jeder machen, aber dazu kommt er nicht. Und zu sagen, ich habe Atomwaffen, wir haben es ja gesehen mit Tschernobyl, das ist ja nicht zu kontrollieren, wo die Gase hingehen, nicht wahr? Die atomare Verseuchung, sie kann durch die Winde überall hingetrieben werden. Und deswegen wäre es total fatal, davon auszugehen. Also bleibe ich dabei, wir müssen die Ukraine unterstützen, denn wenn wir sie nicht unterstützen und die Ukraine fällt, dann fallen die anderen Länder auch, dann die, nicht wahr, Estland, Litauen und so weiter, die würden als erste wahrscheinlich umkippeln, nicht wahr, wenn man bedenkt, der kleine Korridor zu Kaliningrad, nicht wahr, ist äußerst gefährlich aus der militärischen Sicht. Polen hat jetzt schon lang, bevor wir alle gesagt haben, wir müssen 5% ausgeben, verteidigen, hat gesagt, wir wollen das ausgeben. Jetzt kommt natürlich das Negative hinzu, dass Europa nicht eins ist. Die Wahlpräsidentschaftswahl in Polen ist nicht unbedingt nach unserem Geschmack gelaufen, aber auch damit müssen wir leben. Wir haben auch in Deutschland, jeder dritte Deutsche, der wählen kann, nicht wahr, hat AfD gewählt, macht auch nicht jedem schmecken. Wir müssen uns klar werden, A, erstmal beziehen, was ist unsere Basis? Haben wir eine gemeinsame Sichtweise? Können wir unterschiedliche demokratische Entwicklung akzeptieren? Ja, können wir. Jetzt sehen wir gerade in Holland, nicht wahr, dass hier die Rechtsradikalen austreten, dass da die Regierung fällt, dass das auch wieder Veränderungen vornehmen wird, machen auch einen Veränderungsprozess durch. Und das ist jetzt nicht im Blueprint zu sehen, dass wir sagen können, wir werden erfolgreich sein. Wir können erfolgreich sein, wenn wir uns der Verantwortung, der Risiken und der Chancen bewusst sind, hat Europa eine fantastische Zukunft vor sich. Aber wir müssen sehr hart daran und sehr schnell daran arbeiten. Wenn man sich Asien anschaut, ähnliche Problematik, die wir haben. Indien ist alles andere als eine einfache Situation. Ich war enorme Korruption, die wir haben. Ich war, Herr Modi ist dort nicht unbedingt der Mann, der also mit saubersten, wenn ich war, Mitteln arbeitet. Dann haben wir den Problem gegenüber den Pakistanern. Wer könnte das lösen? Und wir haben natürlich das Problem, nicht nur Tibet zu erwähnen, ganz China. Wenn man da 36 oder so Nationen hat, die unter einem Hut gehalten werden sollten, ich glaube, es sind ungefähr 36, dann sieht man deren Problematik an. Der heißt, die Welt hat für den Pessimisten, der bin ich ja nicht, enorme Probleme. Da gibt es überhaupt gar keine Lösung. Für den Optimisten, also dem rationellen Optimisten wie mich, sondern natürlich diese Herausforderungen können alle gelöst werden.
Sie hörten einen Ausschnitt aus dem aktuellen Heiko Thieme Club. Das ganze Interview können Sie als Clubmitglied hören. Werden Sie Clubmitglied im Heiko Thieme Club, um erfolgreicher an der Börse zu handeln. Mehr dazu klicken Sie auf den unten stehenden Link.